Predigtext haben wir ja als Evangelium gehört und so segne der Herr dieses sein Wort an uns. Gedenktag des Evangelias in Lukas. Ich musste schon ein bisschen gucken, ob das überhaupt in evangelischen Ordnungen verzeichnet ist. Ja, es ist verzeichnet, kommt aber selten vor. Klar, überall, es ist da. Die Katholiken, die feiern das ja im März, die Gedenktage, es macht aber nichts. Und deshalb habe ich gedacht, der Evangelist stellt sich am besten gleich selber vor. Ich bin Lukas. Und damit ihr meine Botschaft versteht, will ich euch ein wenig von mir erzählen. Ein bisschen haben wir ja auch schon in der Epistel gehört. Meine Eltern waren Heiden. Sie gehörten nicht zum Volk Israel. Christen und Christinnen haben mir von Jesus erzählt. Und so fand ich zum Glauben. Dieser Glaube hat mein Leben verändert und auch mich geprägt. Ich habe viel über Jesus gelesen und gehört. Das hat mich bewogen, ein eigenes Evangelium zwischen 80 und 90 nach Christus zu schreiben. Und ich habe es einem lieben Freund gewidmet, der zum Glauben an Jesus gefunden hat. Dieser Freund hat den schönen Namen Theophilus, was auf Deutsch Gottlieb heißt. Durch mein Buch wollte ich ihm helfen, dass sein Glaube und sein Gottlieben mehr Überzeugungskraft gewinnt. Unser Glaube ist kein Hirngespinst. Allen bin ich von Grund auf sorgfältig nachgegangen. Ja, unser Gottlieben ist äußerst zuverlässig. Manche sagen, dass ich die schönsten Jesusgeschichten geschrieben habe, von einem Jesus, der die Menschen heilt. Deshalb nennen wir ihn unser Heiland. Und dieser Heiland sendet Menschen. Ja, Lukas hat sich schon gewaltige Gedanken gemacht. Und trotzdem habe ich mich gefragt, wenn man in unserer Bibel etwas zurückklettert aus dem 10. Kapitel in ein Kapitel vor, da sendet Jesus schon mal die 12 aus. Und jetzt nochmal die 72. Warum? Warum? Und Jesus gibt die Antwort im Vers 2 höchstpersönlich. Die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenig. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Und jetzt macht Lukas ein kleines Zahlenspiel. Ja, 72, wenn wir ganz weit in unsere Bibel zurückgucken, im ersten Buch Mose, nach der Sintflut, da sind genau 72 Völker aufgezählt, die nach der Sintflut existiert haben, als Nachkommen Noahs. Und 72, das ist 6 mal 12, und 12, das sind die Stämme Israels. 12 Monate hat das Jahr, 12 Stunden der Tag, 12 Stunden die Nacht, 12 Stunden das himmlische Jerusalem. 12, das ist die Zahl der kosmischen und himmlischen Vollkommenheit. Und 12 mal 12, das sind dann die 144. Im 72 ist davon genau die Hälfte. Also 12, die himmlische Zahl, und 72 dann die Vollkommenheit der irdischen Völker. Also Jesus will damit sagen, ich sende euch zu allen Völkern. Das heißt, Jesus will allen Menschen begegnen, allen Städten in der damaligen Zeit. Jesus will die ganze Erde retten, von Israel bis nach Wildenau. Und da stellt sich für mich die Frage, bin ich bereit, ihn durch mich wirken zu lassen? Bin ich bereit, seinen Willen zu tun, weiß ich, dass ich täglich eingeladen bin, anderen die Liebe Gottes weiterzugeben, wie das der Lukas in seiner Vorstellung getan hat. Aber Jesus hat, ich weiß nicht, ob er es so registriert hat, du kannst zu Hause gerne nochmal nachlesen, ja, eigenartige Auswahlkriterien bei der Aussendung seiner 72 Jünger. Ganz wichtig, immer zu zweit, nie alleine. Für unsere Sicherheitsvorstellungen keinen Geldbeutel dabei. Keinen Geldbeutel dabei. Keine Tasche, keine Schuhe. Und für ein Fluchtland oder Erzgebirge auf dem Dorf Vorsprung. Ne? Niemanden grüßen. Das geht eigentlich gar nicht. Das kriegen wir als Eltern gesagt, deine Kinder haben auf dem Schulweg nicht guten Tag gesagt. Ne? So war das früher. Und essen und trinken nur, was man ihnen gibt. Und die zwölf vorher, die durften noch ein bisschen mehr mitnehmen. Einen Stecken zur Friedensabwehr, Sandalen und einen Rock. Aber die Aussage dahinter ist gleich. Eigentlich braucht ihr nichts weiter als meinen Segen und meinen Beistand, will Jesus ihnen sagen. Und die wirklichen Gefahren, die nennt er ja dann, als die 72 zurückkehren. Ich habe den Satan herniederfahren sehen, wie einen Blitz. Und siehe, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle bösen Geister und über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch schaden. Es ist doch eine Zusage. Nichts wird euch schaden. Und das heißt doch für uns, geh zu den Menschen so wie du bist. So wie du bist. Du hast Jesu Schutz. Sag einfach, was du glaubst, welche Erfahrungen du mit Jesus gemacht hast. Ja, ich habe noch ja, die Predigt von mir das Grund angemacht, ja, wenn da von den Erfahrungen erzählt hat, die er jetzt in den 3 Jahren da drüben gemacht hat, war einfach spannend zuzuhören. Da brauchen wir dazu keinen Doktortitel, da brauchen wir keine Propaganda. Einfach so, wie wir sind. Er muss wachsen. Sein Reich muss groß werden. Sein Wort soll die Herzen der Menschen erreichen. Und dann kommt dieser Aufruf, bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in seine Ernte. Wir haben es mal umschauen, ne? Wir kommen von Erntedank her, ihr habt noch Erntegaben da, die Erntekrone, die vorne ist noch geschmückt. Ist alles noch sichtbar, von der Ernte her. Und jeder, der einen Garten hat, der vielleicht die Sache stimmt, was da alles so dran hing. An Äpfel und Pflaumen und Birnen und Erdbeeren und was weiß ich. Wir haben gestern die letzten runtergetan, wir wollen morgen Saft machen. Ich habe mir durchgerechnet. Mir blühen 20 Kisten Äpfel zum Saft machen. In einer Kiste sind 40 Kilo drin. Macht ungefähr 500 Liter Saft, die ich ab morgen durchlassen muss. Mir kam es davon. Aber zugleich bin ich auch dankbar. Dankbar, dass für so eine reiche Ernte. Und ich habe mir dann vorgestellt, wie wäre es, wenn hier vorne jeden Sonntag Wildenauer Glaubensfrüchte wären. Das wäre doch toll, wenn Menschen hier vorne ständen, wieder eine neue Frucht dazu bekommen. Wieder was geerntet für Gottes Reich. Wenn wir die Ernte auf unsere Gemeinde übertragen könnten, aber nicht um Wildenau, über Krienitz in Maisbach, wäre das schön. Und was mich daran überrascht hat an diesem Text, Jesus nennt das Ernte. Wir haben Mission. Wir reden oftmals von Mission. wir auch nur unseren Blick ändern. Vielleicht mal gucken, was hat denn Jesus schon alles vorbereitet in die Herzen der Menschen? Was hat er schon ausgesät? Was ist schon gewachsen? Ich kann kein Apfel wachsen lassen. Ich kann auch nicht machen, dass der Apfel so schön rot oder so schön gelb aussieht. Das macht die Sonne, das macht Gott selber. Die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin, siehe, ich sende euch. Gott will uns einfach daran erinnern, er ist der Sämann, der Glauben weckt. Und er ist der, der Reifen und Wachsende fördert. Und da müssen wir vielleicht auch überlegen, müssen wir Gemeinde bauen? Oder müssen wir uns daran erinnern, an das Neue Testament, an die Apostelgeschichte, wo steht, Gott tat hinzu zur Gemeinde. Lasst euch doch von Gott schicken in seine Ernte, gerade heute. Aber bevor er uns schicken kann, da hat auch der Pfarrer Großmann dieses fantastische Bild von dem römischen Brunnen gebraucht. Das hat mich begeistert. Erst müssen wir uns füllen lassen, der erste Schale, die zweite Schale, die dritte Schale. Sind wir gefüllt? Sind wir bereit, Erntehelfer zu sein? Für Gottes Reich. Und Jesus weiß aber, das geht nicht ohne Risiko. Weil Jesus Realist ist. Und deshalb gibt er praktische Anweisungen, die wieder völlig anders klingen. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Wenn ihr in ein Haus kommt, so sprecht zuerst Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Kind des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird euch euer Friede wieder zu euch wenden. In demselben Haus aber bleibt, esst und trinkt, was man euch gibt. Heilt die Kranken, die dort sind. Sagt ihnen, das Reich Gottes ist nah zu euch gekommen. Das sind grundlegende Anweisungen. Wir können es nicht erzwingen, dass jemand glaubt. Ich habe das Satz manchmal gehört. Ja, du hast recht, aber ich will das nicht glauben, was du glaubst. Klare Ansage. Sind wir hoffnungslos verloren. Nein, das ist Thomas und Dukerski, Chef, aber wir kennen nicht doch nein. Klare Ansage. Es tut weh, es tut innerlich weh, aber es ist einfach so. Und trotzdem staune ich auch immer wieder, wie Menschen zu Jesus finden, die vorher überhaupt nichts mit ihm zu tun hatten. Und ich staune manchmal, wie lange Menschen brauchen, ehe sie diesen Weg finden, welchen langen Atem. Und dann kommst du in irgendeine Gemeinde, und dann wirst du gefragt, sind Sie der Sohn von Schulzen, die Schulzen? Ja. Die Sonntagsschulbilder von ihrem Vater, die haben mich zum Glauben geführt. Mein Papa hat es nicht mehr gehört. Aber das ist dann toll, wenn man das erfährt. Sechstens, Werkzeuge in seinem Namen. Jesus beendet die Aussendung, indem er bekräftigt, wir sind Werkzeuge seiner Gnade. Und sagt, wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verwirft, der verwirft mich. Wer aber mich verwirft, der verwirft den, der mich gesandt hat. Und das ist wieder die Frage, verstehe ich mich als Werkzeug Gottes? Ich muss sagen, ich saß vor dem Gottesdienst, der Bernd hatte mich angerufen, ob ich den halten kann. ist doch irgendwie. Und dann einmal sagst du, Mensch, das ist mal ein schönes Thema. Und dann hast du Ideen und dann sagst du, warum hast du die nicht vorher gehabt? Ja, oder ich habe einen Gottesdienst gehalten in Gesau und in Lahrau. Habe alles vorbereitet. Alles vorbereitet. Alles in der Tasche. Gehe aufs Klo und sage zu meiner Frau, den Gottesdienst kann ich nicht halten. Den kann ich nicht halten. Gerade in meine Vorbereitung nimmt, einen anderen Gottesdienst, wo ich dachte, ja, da passt auch dazu. Kommt während des Gottesdienstes eine Frau rein, gerannt, sagt, ich sag euch, meinem Mann geht's wieder gut, danke, setzt sich hin. Gut, ich sag, wo warst du denn überhaupt stehen geblieben? Nach dem Gottesdienst kommt die Frau zu mir, ich bin die Frau vom Landrat. Vor Corona-Zeit, meinem Mann geht's wirklich wieder gut. Danke für die Predigt, genau die habe ich gebraucht und mein Mann möchte die gerne hören. Darf ich die haben? Dann sage ich, ey, Gott redet auf dem Klo zu dir. Das kann doch nicht wahr sein. Du bist ein Werkzeug Gottes. Du bist ein Werkzeug Gottes. Und was kommt dann? Was kommt bei den Jüngern? Die Jünger, die erleben pure Freude. Ich weiß nicht, was sie alles erlebt haben. Es stehen nicht alle Ereignisse da. Aber steht dort, die 72 kamen zurück voll Freude. Und dann steht, die Jünger haben gesagt, sogar die bösen Geister waren uns untergegangen. Sogar. Also das war für die das absolute Erlebnis. Und da habe ich mich gefragt, was sind die bösen Geister? Und dann bin ich auf eine Aussage von einem alten Wüstenvater gestoßen, Eurachius Ponticus. Also der ist schon ein bisschen länger tot. Er lebte ungefähr von 345 bis 399. Und das, was der gesagt hat, das sind die Gedanken, die uns nicht zur Ruhe kommen lassen. Das sind die Dämonen, das sind die bösen Geister. Also nichts Gewaltiges, kein Exorzismus, nichts. Die unreinen Geister oder Dämonen, die ich meine, kennt ihr alle. Nämlich, die raten uns zur falschen Zeit das Richtige zu tun. Klar? Habt ihr das alle verstanden? Die raten uns zur falschen Zeit das Richtige zu tun. Ich zähle mal ein paar Beispiele auf. Wenn wir beten wollen oder im Gottesdienst sind, da sagen die dir im Kopf, hey, was du alles noch zu tun hast. Was du alles noch machen musst. Morgen geht die Woche wieder los. Zur falschen Zeit das Richtige. Ja. Und bei der Arbeit, wenn wir in der Arbeit sind, dann sagen sie uns, du könntest ja wieder mal beten. Oder in der Bibelstunde oder im Gottesdienst. Wenn wir fasten wollen, dann sagen sie dir, ach, du kannst da wegen was essen. Siehst du abgemagert, also ich nicht, aber manch anderen. Und wenn man isst, dann erinnern sie uns an unser Übergewicht und sagen, du könntest einfach mal fasten und weniger essen. Wenn wir uns zu Bett legen, dann rasen uns alle möglichen Gedanken durch den Kopf, was alles passieren könnte, was wir nicht geschafft haben. Und wenn wir zeitlich aufstehen wollen, damit wir was schaffen, dann rasen sie uns, kannst noch ein bisschen liegen bleiben, ne? Das Fenster dran, das Bett ist so schön warm. Kannst noch ein bisschen liegen bleiben. Und so weiter und so fort, das könnten wir ohne Ende verzählen. Und so werden wir immer wieder angetrieben und kommen nicht zur Ruhe und können uns nicht auf Gottes Wort konzentrieren. Und die Krankheiten nehmen zu. vor allen Dingen im psychischen Bereich. Und Jesus entwarf diese krankhaften Dämonen und sagt, davon könnt ihr die Menschen befreien. Und auch wir hier, einfach den Menschen Mut zu sprechen, stille zu werden vor Gott, auf sein Wort zu hören, zur Ruhe zu kommen und die Worte der Bibel ernst nehmen, macht euch keine Sorgen. Schaut die Vögel an, schaut die Blumen an. Gott wird für euch sorgen. Dann leben wir viel entspannter. Aber für die Jünger war das die größte Freude. Und was macht Jesus? Er holt sie auf den Boden der Tatsachen zurück. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das ist die tiefste Quelle der Freude, die Jesus uns zeigt. Dass unsere Namen und die Namen der Jünger im Himmel geschrieben sind. Ob klein oder groß, ob alt oder jung. Wenn wir zu Jesus gehören, sind unsere Namen im Himmel geschrieben. Ich habe dich in meine Hand geschrieben. Du bist mein, steht schon im Jesaja. Unsere eigentliche Heimat, die liegt im Herzen Gottes. Das ist der Himmel. Unsere tiefste Freude rührt letztendlich daher, dass wir wissen, dass unser Name, jeder einzelne Name, in seinem Herzen eingeschrieben ist. Und dass er uns erwartet, dass wir eines Tages bei ihm zu Hause sein werden. So wie wir es in der Epistel gehört haben, wie der Paulus schreibt, ich freue mich darauf abzuscheiden, bei ihm zu sein, die Krone des Lebens zu empfangen. Und das will Jesus jedem von uns zusagen, dass wir einmal bei ihm sein werden und die Krone des Lebens empfangen. Und darüber dürfen wir uns freuen. Und die Freude darf man uns ansehen. Und ganz genau und überall. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, aber wahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.